Herzlich willkommen heute Morgen. Schön bist du da. Ich bin Marcel Solberger und wir werden miteinander den ersten Teil von dieser Serie über die Stiftshütte miteinander durchgehen. Heute geht es darum um einen Vorhof und da sollen wir, da sollst du, da sollen die Israeliten dazu mal eben herzlich willkommen sein. Bei diesen vier Predigten, die wir über die Stiftshütte haben, müssen wir uns das bildlich vielleicht so vorstellen. Es ist, wie wir von außen an die Stiftshütte anlaufen, so jetzt wie das Modell. Die können es dann nach dem Gottesdienst anschauen. Das hat übrigens einer gebaut, irgendwie zu den Kriegszeiten selber, in seiner Freizeit, so ein bisschen anhand von den biblischen Massen und Aussagen. Hat er das selber gebastelt und einer hat das immer jetzt unter seinem Bett gehabt und wir haben das jetzt dürfen auslehnen für die Serie. Wir stellen uns das so vor bei dieser Serie, wir kommen von außen an die Stiftshütte an, wir gehen dann durch den Eingang rein und laufen eigentlich so hinterher, bis wir dann am Schluss im Allerheiligsten sind. Und das ist so ein bisschen der Weg, wo wir miteinander gehen wollen. Heute kommen wir bis zum Altar, wo so in der vorderen Hälfte ist. Wenn es draußen wieder dunkler wird, früher Nacht, sieht man in den Häusern früher das Licht und wie die Leute so drinnen leben. Und wenn ich manchmal so mit dem Velo dann an diesen Häusern vorbeifahre, frage ich mich immer wieder, ja, wer lebt echt dort drinnen? Was sind das für Leute? Was läuft dort drinnen? Wie sieht es in diesen Häusern aus? Auch wenn man immer zu Besuch ist, wer geht gerne Wohnungen dann anschauen, wie die Leute so ein bisschen wohnen? Ja, doch, das paar, he? Die anderen outen sich jetzt nicht. Nein. Es ist doch spannend zu sehen, wie die Leute leben, wie sie sich eingerichtet haben. Und das sagt ja schlussendlich auch wieder etwas über die Leute aus, die dort drinnen wohnen. Und es gibt ja alles, von modern, kühl bis Brockenhausstil, von gleichmäßigen Grautönen bis bunt. Jeder Mensch lebt ein bisschen anders und richtet sich anders ein und drückt sich auch aus mit dem. Sein Mensch, sein Charakter, die Art und Weise, wie er leben will. Und heute Morgen wollen wir eine besondere Wohnung anschauen miteinander. Und es gibt sehr viel zu entdecken in dieser Wohnung und wir werden niemals alles anschauen können. Das ist vielleicht ein bisschen schade. Aber ihr seid ja selber auch gross und wer noch mehr dort möchte lesen, es gibt gute Bücher, es gibt das Internet, wo man ein bisschen nachforschen kann. Es gibt natürlich die Bibel, wo man das nochmal durchlesen kann, so im 2. Mose und 3. Mose, wo man sich nochmal eintauchen kann in die ganze Geschichte. Also da nehmt euch da Zeit dafür, das würde ich euch sehr empfehlen. Aber wir werden sicher ein paar Sachen anschauen können. Wir werden einen Einblick bekommen von einem einzigartigen Bewohner, von einem einzigartigen Haus. Und es soll da dabei immer ein bisschen eben um das Herz gehen von diesem Bewohner. Wir werden zusammen in die Stiftshütte reinstehen oder reinschauen und zusammen staunen. Und eben den Weg bis ins Heiligtum gehen. Und in diesem Weg wollen wir auch unserem Vater begegnen. Und schauen, was hat jetzt das mit mir, mit meinem Leben, mit ihm zu tun. Wir fangen an, vor über 3000 Jahren hat Gott sein Volk befreit aus den Händen der Ägypter. Und dann hat mit dem Volk Gottes eine lange, beschwerliche Reise angefangen durch die Wüste. Und das Ziel war schlussendlich das verheißene Land. Gott hat eigentlich schon immer eine Sehnsucht gehabt und den Wunsch, in enger Gemeinschaft mit dem Menschen zu leben, von Adam an. Und immer wieder hat er Versuch unternommen oder hat er die Initiative ergriffen, näher mit dem Menschen unterwegs zu sein. Aber der Mensch hat sich auch immer wieder gegen Gott entschieden und sich losgelöst von dieser Beziehung Gottes. Und so ist Gott zum Schluss gekommen, er möchte eigentlich mit dem Abraham ein ganzes Volk berufen und dann mit dem Volk exemplarisch unterwegs sein als ihr Gott. und sie eben in sein Volk. Er wollte ein Volk haben, das sein Eigentum ist. Wo man konnte sehen, was für ein Gott, was für ein Vater er eben ist, der mit so einem Volk unterwegs ist. Und so hat er das Volk, das Mose rausgeführt hat, mit dem Aaron zusammen, vor eine Entscheidung gestellt. Er hat mit dem Volk einen Bund geschlossen. Und das ist auf dem Berg Sinai passiert. Dort ist Gott dem ganzen Volk Israel begegnet. Und mit dem Beschluss, den sie dort gefasst beschlossen haben, hat Gott ein Verlangen ausgedrückt und gesagt, mit diesem Bund möchte ich aber noch etwas. Ich möchte unter euch wohnen. Ich möchte mit unter euch, unter dem Volk, Wohnung nehmen. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Was für eine Bestätigung von diesem wunderbaren Gott, der sagt, ich bin nicht einfach ein, der irgendwo weit weg ist und zwischen ihnen mal ein bisschen reinfunken. Nein, ich möchte mit unter euch Wohnung nehmen, mich niederlassen, da sein, sichtbar sein, dass man mit mir begegnen kann. Das war ganz etwas anderes, als alle anderen Götter eigentlich gelebt oder wollen haben oder müssen, wie man mit ihnen umgegangen ist oder sie erlebt hat. Und so kommt der Mose auf dem Berg Sinai Anweisungen von Gott. Wie er das Haus Gottes soll bauen. Und es ist extrem detailliert, wie er das soll bauen. Es hat so viel Finesse drin, eben alles werden wir nicht anschauen. Aber doch einiges. Und schon beim Anfang wie die Wohnung soll entstehen oder eben das Zelt von der Begegnung soll entstehen, ist eigentlich der Wesenszug von unserem Vater sichtbar. Dass all die Materialien um das Haus zu bauen, das soll geschenkt werden vom Volk. Das ist eine Spende, sozusagen. Und es ist nicht so, dass jetzt der Mose kommt und sagt, so, jetzt bauen wir das Haus Gottes und ihr müsst jetzt blechen dafür, oder? Sondern es war eine freiwillige Gabe gewesen. Jeder hat dürfen geben, damit das Haus, das Zelt Gottes hat dürfen gebaut werden. Die Israeliten, das Volk, das ja mit Reichtum aus Ägypten ausgezogen ist, sie haben ihre Sachen zur Verfügung gestellt. Gold, Silber, Kupfer, was sie auch immer hatten, haben sie geschenkt, damit das gebaut werden konnte, die Wohnung Gottes. Aber eben aus einem freiwilligen Herz und nicht irgendwie aus einem Druck. Und ich glaube, für uns ist das auch wichtig, wenn wir an unseren Bau hier denken. Wir wollen den also nicht exemplarisch direkt vergleichen mit der Stiftshütte, weil das ging nicht ganz auf, oder mit einem Tempel. Aber auch hier, es soll nie, wir werden wahrscheinlich immer wieder mal von Geld reden, aber es soll nie um einen Druck gehen, es soll nie um ein Müssen sein, sondern wir wollen freiwillige Herzen, die geben, damit wir hier auch Raum haben, um uns weiterentwickeln. Für Gott sind wir Menschen nicht einfach irgendeine Marionette. Wir sind nicht, er will nicht Sklaven, wo man einfach sagt, mach und dann macht er. Und sonst gibt es Konsequenzen. Sondern Gott, die Beziehung zu Gott, ist ein Akt von der Freiwilligkeit. Gott will, dass sich der Mensch für ihn entscheidet. Gott will nicht den Mensch zwingen, mit ihm zusammen zu sein. Sondern er möchte, dass wir aus einem Hunger, aus einer Leidenschaft, aus Freiwilligkeit eben diese Beziehung wenden. Und wir wissen, das ist das Beste für mein Leben, mit dem Gott können unterwegs zu sein. Gott will den Menschen begegnen. Gott will den Menschen begegnen. Sowohl hier, seinem Volk, und Gott hat sich nicht geändert, auch heute an diesem Tag. Gott ist ein Gott, der sich dir begegnen will. Nicht nur heute Morgen hier, in der Kirche, sondern jeden Tag immer wieder. Gott will Begegnung mit uns Menschen. Aber Gott zwingt sich nicht auf. Gott geht dort hin, wo er willkommen ist. Und weil das gespendet worden ist, die Materialien, nennt sich das auch Stiftshütte. Stiftshütte. Die Wohnung Gottes ist eine Stiftshütte. Freiwillig gestiftet. Ein Zelt, wo Gott und Mensch zusammenkommt. Eben ein Zelt der Begegnung. Jetzt wollen wir das ein bisschen näher anschauen. Die Stiftshütte hat eigentlich so ein bisschen drei Teile. Und die drei Teile, könnte man sagen, die zeigen ein bisschen den Weg zu Gott auch für uns Menschen. Es fängt aussen an und lädt den Menschen ein, durch einen Eingang in den Vorhof hineinzugehen. Und hier in diesem Vorhof durften alle hineingehen. Die Leviten, die Israeliten, jeder durfte dort hineingehen. Und dann kommt das Heilige, das ist hier die Hälfte von diesem Zelt. Und dort durften einfach die Priester hineingehen. Das waren die Nachkommen von Aaron. Also nicht der Aaron, der dort hinten sitzt, aber genau. Und dann kommt am Schluss das Allerheiligste. Und dort hat nur der hohe Priester einmal im Jahr rein dürfen. Und wir fangen jetzt hier eigentlich aussen an. Die Stiftshütte hat einen weissen Haken, kann man sagen, oder eine weisse Umrandung, Umzäunung. Und es liegt eigentlich im Grauen, also in der Wüste, wie alle anderen Zelte ja auch, dazumal vom Volk. Das Weiss, das zeigt schon einen riesen Unterschied zu allen anderen Zelten. Es zeigt Reinheit, es zeigt Gerechtigkeit. Das Weiss, das zeigt Schuldlosigkeit. Es ist so anders als der Rest ringsum. Und das ist, zeigt schon da, ist etwas Spezielles. Und das Nomadenvolk Gottes, es stellt dann eigentlich seine Zelte rings um die Stiftshütte auf. Jeder Stamm, also auf jeder Seite, drei Stämme, die dann sich niedergelassen haben, Norden, Süden, Osten, Westen, immer drei Stämme, die sich mit ihren Zelten um das Zelt Gottes eigentlich platziert haben. Und so ist das ganze Volk dann in der Wüste, dort, wo sie sich niedergelassen haben, bis sie wieder weitergegangen sind. Und da kommt einem natürlich Offenbarung 21 in Sinn, wo steht, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott ist bei den Menschen. Zmitt ist im Volk, das Haus von Gott. Und was für ein Gegensatz das Haus ist. Eben das Weiss im Vergleich zu den grauen Zelten vom Volk. Es zeigt vielleicht auch etwas von dem Gegensatz zwischen Gott und uns Menschen auf. Er, der heilig und gerecht ist. Wir, die das eben nicht sind. Und wir haben nicht einfach reintrampeln von jeder Seite in das Zelt Gottes. Es ist nicht einfach offen, dass man wie reinstürmen kann, sondern es ist ganz klar etwas Trennendes da. Da ist Gott und da ist der Mensch. Und das erinnert an Römer 3,10, wo steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Aber es hat eine Tür. Es hat ein Tor, einen Eingang. Und das ist hier vorne, an der Ostseite. Oh, was? Ja, es ist sehr klein. He? Aber ich drehe es mal. Seht ihr das auch noch ein bisschen, wer Augen hat bis da vorne. Es ist ein Eingang in das Zelt. Und der ist halb so gross wie die ganze Seite. 10 Meter breit. Und die Türe oder der Eingang ist mit einem Vorhang bespannt aus 4 Farben. Ein vierfarbiger Teppich. Und die Türe ist eine Türe, die man schon von Weitem sieht. Da ist eine Türe. Das ist nicht einfach, die muss man suchen. Es ist klar, wo die Türe ist. Sie ist klar sichtbar. Und jeder ist willkommen. Und jeder weiß, wenn er sich Gott nähern möchte, dann kann er durch die Türen gehen. Er kann. Jeder, der sich Gott nähern will, kann durch die Türen gehen. Und das ist die unglaubliche Gnade Gottes. Seine Liebe, sein brennendes Herz, das wir schon davon geredet haben. Er möchte Begegnung mit uns. Er möchte Gemeinschaft mit dir und mit mir. Und darum hat seine Wohnung eine Tür. Eine Tür. Es hat nicht 10 Türen. Eine Tür. Aber eine grosse Tür. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und er lässt dich und mich, deine Freunde, Leute in deinem Umfeld ein, Begegnung zu haben mit ihm. Durch die Türen in seine Wohnung ein. Es erinnert vielleicht ein bisschen an die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Vater mit offenen Armen seinen Sohn wieder erwartet, wenn er wieder zurückkommt. Und sagt, ich heiße dich herzlich willkommen. So ist die Tür auch zu verstehen. Die Tür ist natürlich auch das Bild auf Jesus Christus, wo sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Durch Jesus haben wir den Zugang zum Vater. Und wie gesagt, da hat der Teppich, und der Teppich von diesem Eingang, der hat 4 Farben. Und die 4 Farben, die finden wir hier beim Eingang. Wir finden sie hier beim Eingang ins Heilige. Das ist auch so ein Teppich mit diesen 4 Farben. Und wir finden es dann nochmal beim Allerheiligen. Hat es nochmal den Teppich. Mit den 4 Farben. Und hier zu der Symbolik, was die 4 Farben bedeuten oder können bedeuten. Jetzt ist es weg. Kannst du es nochmal geben, Aaron? Dario. Danke. Weiss. Weiss ist eine Farbe, oder ja, mal ist es eine Farbe. Ich weiss nicht, ob es eine Farbe ist in der Farblehre, aber... Das Weiss ist aus Leinen, das ist schon mal spannend im Vergleich zum Resten. Das ist aus Wolle. Das ist ein pflanzliches Material, das andere von den Tieren. Das Weiss steht für das Makellose, für das Reine, für das Heilige, für einen sündlosen Mensch. Und Reinheit ist nötig, um Gott zu begegnen. Und die Farben haben immer auch eine Bedeutung, im Blick auf Jesus Christus. Und wir können sie sogar einordnen zu den 4 Evangelisten. Die Leine, die weiße Leine, sie steht auch für das Ergebnis vom Heiligen Geist, was er in uns innen wirkt, rein macht, in was für eine Stellung er uns bringt. Und wir dürfen uns dann erinnern, eine Offenbarung, wo es um Brut geht, also um die Gemeinde, um die Gläubigen, wo steht, sie darf sich in strahlend weiße Leinen kleiden, denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Das Weiss. Dann kommt das Purpur. Purpur steht für die Herrlichkeit von Jesus. Es steht für den König von den Königen, für den Herr von den Herren. Der Kaiser war eigentlich der König der Könige. Und wenn man gesagt hat, einer hat Purpur angelegt, dann hat man gewusst, der ist Kaiser geworden. Gerade zu der römischen Zeit. Er hat den Thron, den Kaiserthron bestiegen. Und so dürfen wir auch Jesus sehen, als der, der zu Rechten Gottes sitzt im Thronsaal, als der König der Könige. Und spannend vielleicht zu dem Purpur ist auch noch, damit wir die Farbe können herstellen, hat man Purpurschnecken brauchen. Und da haben tausende Schnecken, wahrscheinlich nicht so schön gewesen, müssen geopfert werden, damit man das Purpur können herstellen. Also da schon ein Opfer für allein die Farbe zu haben. Das Gleiche ist beim Scharlachrot mit Würmern passiert. Scharlachrot steht für die Herrlichkeit von Jesus, er als König Israels. Scharlachrot ist auch die königliche Farbe. Die Soldaten haben Jesus einen scharlachroten Mantel umgelegt, wo sie gesagt haben, Der nennt sich der König der Juden und haben ihn verspottet. Das Scharlachrot steht auch für das Blut, für das Opfer, das geflossen ist von Jesus. Das Scharlachrot finden wir auch gerade noch spannend bei der Tamar im Alten Testament oder bei der Rahab. Und das wird explizit nur in Matthäus überliefert. Darum der Link zu Matthäus. Und dann das Purpur. Blau. Das Purpur blau. Wo eigentlich der Himmel symbolisiert. Es ist ein Himmel ohne Wolken. Der Himmel steht offen. Jesus ist aus dem Himmel auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden, ist aber auch immer Sohn von Gott gewesen. Und als der Sohn Gottes lernen wir ihn auch gerade im Johannesevangelium kennen. So viel zu diesen vier Farben. Wir gehen weiter durch den Eingang durch. Und wenn man durch den Eingang durchgestanden ist, steht man direkt vor dem Brandaltar, Brandopferaltar. Den hat man eigentlich nicht können umgehen. Der Altar ist aus Kupfer hergestellt. Und Kupfer ist eigentlich das drittedelste Metall. Es gibt noch Silber, wo nachher das Waschbecken ist, und das Gold im Allerheiligsten. Auch hier merken wir, die Qualität nimmt zu, oder? Vom Kupfer bis zum Gold. Vom Vorhof bis ins Allerheiligste. Am Altar kommt man nicht vorbei. Da passiert Buße und Vergebung. Wer an diesem Altar ansteht, der bekennt sich als schuldig. Und wenn wir zum Vater gehen wollen, führt kein Weg an dem vorbei. Wenn man jetzt vielleicht noch mal an die Geschichte vom verlorenen Sohn erinnert, das Erste, was der verlorene Sohn seinem Vater gesagt hat, ist: Ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt gegen Himmel und vor dir. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Das ist das Bekenntnis. Das ist Treue. Das ist das, was passiert hier am Altar. Und das ist dem Volk Israel hier immer wieder praktisch vorgeführt worden. Hier ist Vergebung passiert, in Kraft. Hier ist Blut vergossen worden. Du bist gestorben worden, aber auch wieder auferstanden worden. Kommt also ein Israelit in den Vorhof, dann wird er vom Priester empfangen. Der Israelit hat sein Opferlamm dabei. Ein Lamm, das stellvertretend für ihn muss sterben. Ein unschuldiges Tier nimmt seine Schuld auf. Die Schuld vom Mensch. In Hebräer 9, Vers 22, dort lesen wir: Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Nur ein Unschuldiger kann man eine schuldige Strafe nehmen oder sie übernehmen. Und so wird der Israelit aufgefordert, seine Hand auf das Opferlamm zu heben und in dem Sinn seine Schuld zu übertragen auf das Lamm. Sich wie zu identifizieren mit dem. Und dem Tier wird nachher die Kehle durchgeschnitten. Und er darf leben. Es verblutet an seiner Stelle. Das ist keine schöne Angelegenheit. Aber es ist deutlich geworden, dass hier eben jemand stellvertretend hat müssen sterben. Und natürlich muss man sich jetzt hier fragen, und vielleicht gerade mehr in der heutigen Zeit, hätte Gott keinen anderen Weg gehabt als so ein blutiges Opfer? Ich glaube nicht. Der Mensch hat sich entschieden, sich aus der Gemeinschaft von Gott zu lösen. Von Adam an bis heute immer wieder. Gott nicht wollen zu folgen, sondern mehr Gottes Feind zu folgen. Und so gibt man am Versucher oder am Feind Gottes Anrecht auf sein Leben. Gott, er hat nicht ein Blutopfer wollen. Gott hat Hingabe wollen von den Menschen. Aber jetzt, um den Menschen zurückzukaufen von seinem Feind, braucht es ein Opfer. Ein Leben gegen ein Leben. Jemand muss den Preis zahlen, damit das Leben wieder freigekauft werden kann. Und das passiert hier mit dem Lamm. Und wir dürfen heute wissen, mit Freude wissen, dass das passiert ist am Kreuz. Jesus hat das für dich und für mich gemacht und für jeden Menschen auf dieser Welt. Ist er das Opferlamm gewesen? Hat er den Preis gezahlt, das Lösegeld gezahlt, damit wir freigekauft sind und ein Kind Gottes können sein können. Zugang haben zum Allerheiligsten. Zugang zu dieser Begegnung mit Gott. Es ist eigentlich eine verrückte Sache. Gott opfert sich selber. Für dich und für mich. Spannend ist eigentlich, dass das Wort Opfer im Hebräischen Nähe bedeutet. Annäherung, nachwerden, sich nähern. Und gar nicht das Bild, das wir haben vom Opfern. Man muss sich aufopfern und weiss nicht was. Es geht um Nähe zu schaffen. Das Opfer ist dazu da, dass der Mensch und Gott wieder zusammenkommen. So wie er das hat ursprünglich geplant hatte. An diesem Altar hier möchte Jesus nicht nur Vergebung schenken. Er möchte an diesem Altar Umkehr bewirken. Es soll also nicht nur der Preis gezahlt werden, sondern es soll auch Veränderung passieren in meinem Leben. Es soll Umkehr geschehen. Ich gebe meinen alten Mensch, den gefallenen Mensch, ab. Ich lohne eben beim Kreuz. Und es soll uns dann gehen, wie Jesus der Ehebrecherin gesagt hat, und er gesagt hat, gang, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Aber wenn wir da gewesen sind, oder wenn der Israelit oder da gewesen ist, ist nicht fertig beim Altar. Wir, gerade durch Jesus, bekommen ein neues Leben. Wir werden ausgerüstet dort an diesem Altar zum Weitergehen. Es ist nicht eine Endstation. Unser Ziel ist hier hinten. Das Allerheiligste. Und wir sind jetzt erst im Vorhof. Aber wir wollen dem Vater noch mehr, noch tiefer begegnen. Für die Israeliten selber ist hier Schluss gewesen. Sie haben nicht weiter dürfen. Nur der Priester hat ins Heilige dürfen. Und nur der hohe Priester, eben einer, ist Allerheiligste. Und das ist das, was sich geändert hat mit Jesus Christus. Das ist eine gewaltige Veränderung. Hier bei diesem Altar werden wir, wirst du, jetzt verwandelt in einen Priester. Jeder, wo sein Herz Jesus angeht, wo die Vergebung in Anspruch nimmt, wird ein Priester. Und hat so Berechtigung, dürfen reinzugehen ins Heiligtum. Darf so in die Begegnung reinkommen mit dem Vater. Wir dürfen Zutritt haben zum Vaterherz Gottes. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Das bist du, das sind wir. Eine königliche Priesterschaft. Was für ein Vorrecht. Sind wir uns das bewusst, im Alltag, im Kleinen, im Grossen von unserem Leben, was für eine Stellung wir haben, aus Gottes Perspektive. Diese Perspektive dürfen wir auch einnehmen für uns selber. Wir sind ein königliches Geschlecht, eine Priesterschaft. Wir dürfen reinstehen in das Zelt. Und die Stiftshütte, das ist ein Bild für uns als Gemeinde. Die grosse, weite Tür, sie ladet ein in den Vorhof. Sie laden ein, in die Nähe vom Vater zu gehen, zu seinem Herz zu gehen. Und jeder soll kommen. Jeder darf kommen. Jeder ist herzlich willkommen, Begegnung zu haben mit dem Vater. Doch, jeder muss den Weg selber gehen. Es kann niemand den Weg für dich machen. Oder für deinen Freund, oder für deinen Nachbar. Jeder muss den Weg selber gehen, an diesem Altar vorbei, in die Wohnung vom Vater zu gehen. Und wahrscheinlich steht nicht jeder am gleichen Ort. Es gibt Menschen, die noch aussen am Zaun stehen. Es gibt Menschen, die vielleicht im Vorhof stehen. Andere, die im Allerheiligen stehen oder im Heiligtum stehen. Wie es aber weitergeht, Richtung Heiligtum, das werden wir in den nächsten Predigten dann hören. Wo stehst du gerade heute Morgen? Wo stehst du in der Beziehung zum Vater, zu seinem Vaterherz? Ist es vielleicht ein Vordranstehen und anschauen und denken, schön wär's? Oder ich will eigentlich, aber ich mach's nicht. Ist es ein Nähsein an seinem Herz? Vielleicht ist heute gerade wieder ein Moment, zu sagen, ja, ich möchte noch mehr an das Vaterherz Gottes. Ich möchte noch näher sein und geprägt werden dort. Und das Segen bekommen aus seiner Gegenwart, aus seiner Nähe. Ich lade dich ein. Jetzt gerade im Lobpreis, den wir jetzt dann werden haben. Du darfst das, gib dein Herz Gott an. Du darfst beten lassen, hinten für dich. Wir haben Leute, die beten, die dich segnen gehen in den nächsten Wochen. Wenn du noch weh willst, das Vaterherz erleben, dort reinwachsen, lass dich segnen. Du darfst einfach hinterher gehen. Wir kommen jetzt vor Gott im Lobpreis und ich möchte noch beten vor dir. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, für dass die Tür weit offen steht bei dir. Was für eine